Mit einem Donnerknall von einem Fußballspiel verkleidet als ein 0:0 gegen Erzgebirge Aue hat sich der erste FC Nürnberg zurückgemeldet im Pflichtspielbetrieb der zweiten Fußball-Bundesliga. Ihr hört KADEP, den Optimismus-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fatih Kiblavi und die störenden Nebengeräusche hier stammen, würde ich tippen, von Uli Dickmeier. Hallo Uli.
Korrekt, jetzt sitzt auch der Kopfhörer richtig.
Okay, hallo. Und Florian
Servus.
Zenger ist natürlich auch wieder da.
Servus.
Hallo. Ja, wir reden gleich über Fußball. 1:0. Ich bin sehr froh, dass ich gleich zu Beginn dieser Saison meinen Signature-Satz anbringen kann. Ich fand es eigentlich ganz okay. Ging es euch ähnlich?
Ja,
Gut.
ja.
Ich gebe euch nochmal 5 Minuten oder 5 Sekunden.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht darauf vorbereitet waren.
Ja,
Ich
genau.
glaube, das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass wir ja eh alle drei am selben Ort waren. Also
Das
von
stimmt.
daher.
Das stimmt, ja.
Das war schön und wir haben vergessen, ein Selfie zu machen, was bedeutet, dass wir uns jetzt dann später trotzdem wieder per
Trotzdem.
Skype miteinander verbinden müssen. Das ist echt. Und ich habe mir auf dem Hinweg noch gedacht, denk an das Foto, aber naja, die Aufregung war einfach zu groß. Endlich
Ja.
wieder Fußball und endlich wieder Menschen in einem Stadion. Okay, wir haben einen neuen alten Sponsor, den stellt uns Thomas Korell vor und dann geht's hier aber gleich zur Sache. Bis dann.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ein Cordon Bleu ist keine Nebensächlichkeit. Eine Feststellung, die hier getroffen werden muss, weil wir mal wieder ein bisschen geschimpft worden sind nach dem letzten Podcast, in dem ich erzählt habe, dass ich Cordon Bleu essen war und daraufhin schrieb uns Herz290 auf Instagram, dass er zwar eigentlich ein großer Fan von uns ist, dass wir uns aber so dermaßen in Nebensächlichkeiten verlieren würden, dass man gut und gerne Lust hätte abzuschalten. Tja, ich befürchte, Herz290, das wird öfter mal wieder passieren mit
Also wenn man
Nebensächlichkeiten.
das Ding hier öfter hört, dann weiß man das doch, oder?
Ja, finde ich auch.
Aber
Und
gut. Aber ich könnte jetzt auch wieder über Cordon Bleu erzählen, weil meine
eben
Frau hat gerade eins im Biergarten gegessen.
das wäre meine Überleitung gewesen. Aber ich muss noch
Ich
beschwerst
will
du
auch
dich?
noch was sagen zum Cordon Bleu. Ich kenne ein sehr schönen fränkischen Landgasthof, dessen Namen ich jetzt aber nicht sagen werde.
Warum?
Und weil ich den nicht bloßstellen will, aber da heißt das Cordon Bleu auf der Speisekarte Gordon Blue. Das finde ich immer jedes Mal wieder super.
Und schmeckt's dann auch,
Es
oder?
schmeckt super, also,
Ja,
aber Gordon
okay.
Blue.
Gordon Blue, finde ich auch gut.
Könnte auch ein schlechter Stürmer des ersten FC Nürnberg aus den 90er Jahren sein.
Ach so, ich dachte aus der Gegenwart, aber da sind ja nur noch
Hast du schon Tipp für den
deutschsprachige
Gerch gegeben,
Namen.
oder wie?
Ich oder der?
Der Uli.
Der Uli, okay.
Gordon Blue wäre schöner
Aber
Gerch, ja.
das war ein sehr schöner Gag. Auf jeden Fall disst Herz 290 mich, indem er sich enttäuscht darüber äußert, dass ihr beide das Spiel gegen die 60er nicht gesehen habt, weil eure Meinung will man doch hören. Also meine Meinung ist das sehr gut erkannt, vollkommen irrelevant. Aber da das hier gleichzeitig Therapiestunde und Volksfest ist und nicht nur ein FCN-Podcast, wird es noch öfter um Nebensächlichkeiten oder die richtig wichtigen Dinge wie Cordon Bleu gehen. Flo, du warst gerade noch im Biergarten
Ja.
gefangen. Willst du den Namen dieses Biergartens wenigstens verraten oder behältst du den auch für dich, weil
Ich
deine
behalte es
Bestellung,
auch, ich
ja.
behalte es jetzt auch für mich, weil wir sind nämlich vergessen worden bei der Essensbestellung und deshalb war es jetzt sehr, sehr, sehr knapp, dass ich nach Hause kam.
Aber du hast es geschafft
Ja, ich habe
und
es geschafft und
bist.
unter Kinder nach Hause ziehen und ja, aber wir
Ja.
haben es geschafft.
Aber du hast immerhin was gegessen. Das ist ja schon mal
Ja.
traumhaft.
Ich tatsächlich auch schon, Uli, um
Ehrlich?
den
Ja.
Abend noch etwas schwerer zu machen. Ich habe mir was vom Griechen geholt. Taverna
Ja.
Kyklos in Gostenhof. Wir nehmen übrigens Sonntag 19:36 Uhr. Das ist jetzt
Ja.
oft direkt nach dem Spiel, weil morgen keine Zeit dafür ist, weil Flo Zenger Kindergeburtstag feiern muss. Und deshalb machen wir das jetzt.
Genau.
Oder? War das
Genau, weil
richtig?
der Max wird 4, da Das ist wichtiger.
Ja, man darf nicht vorab gratulieren. Zumindest nicht in Deutschland. Ich habe mal gelernt, dass es in anderen Ländern durchaus Sitte ist.
Sehr üblich ist.
Ja, Geburtstage auch vorher zu feiern, wenn es der Zeitpunkt gerade hergibt und dass viele
teilweise
Menschen...
Teilweise über eine Woche lang.
Ja, dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen, um dort zu studieren oder zu arbeiten, sehr erstaunt sind, dass wenn sie Menschen, deutsche Menschen einladen zu ihrem Geburtstag, um den vorzufeiern, die Deutschen Panikattacken bekommen. Und das heißt, das dürfe man auf keinen Fall. Aber jetzt endlich mal zum Fußball. 0-0 gegen Aue. Billige Überleitung. Ein Grund zu feiern, Uli?
Na, ich habe ja gerade das große Vergnügen gehabt, bis vor kurzem noch dieses Spiel in, glaube ich, 139 handgezählte Printzahlen zu fassen. Aha, und habe mir da auch ein bisschen und habe mir dann auch ein wenig überlegt, was ich jetzt eigentlich von dem Ganzen halte. Und ich glaube, meine Überschrift ist torlos glücklich.
Ja, sehr schöne Überschrift.
Schön, ne?
Ja.
Und ich glaube, es trifft es insofern, dass man heute schon das Gefühl hatte, es geht jetzt nicht nur um ein Fußballspiel. Und man hat ja dann auch die Szene am Schluss gesehen, wo die Mannschaft auf eine Ehrenrunde geht und klatscht und die Zuschauer klatschen. Also ich glaube, über allem stand heute schon diese Rückkehr der Fans ins Stadion und man hat gesehen, dass die Leute mit so einer gewissen Demut und Dankbarkeit herangehen und dann kann man halt auch mal so 0-0 irgendwie schon okay finden.
Ja.
Zumal es ja auch jetzt von der Leistung her durchaus ordentlich war und wenn der Club jetzt 1-0 gewinnt, darf man sich im Erzgebirge, glaube ich, auch nicht grämen.
Ja, so ist es. Du hast noch einen, 11.000 Menschen waren im Stadion ungefähr.
11.089.
Ja, genau. Danke. Noch einen schönen Satz hast du, mindestens noch einen schönen Satz.
Hast du den einen gefunden?
Einen schönen Satz. Bei dem Text eines können auch die Zuschauer nicht Tore schießen. Der erste FC Nürnberg kann es auch nicht. Flo, oder welche Überschrift würdest du diesem Spiel geben?
Ich überlege.
Verdaut sein Cordon Bleu.
Ich hatte Schnitzel, ich hatte kein Cordon Bleu.
Okay. Muss ja, ich immer für Cordon Bleu entscheiden, wenn es Schnitzel oder Cordon Bleu gibt?
Nee, der Käse, da würde ich jetzt am Klo sitzen und nicht hier.
Gut. Dann gut, dass du...
Keine Details.
Ja.
Wie würde ich ihn sagen? Gut bis ins letzte Drittel, irgendwie so.
Ja, das haben nach dem Spiel tatsächlich... Alle, die wir fragen durften, Tim Handwerker, Johannes Geis und der Trainer Robert Klaus. Ja.
Wobei ich das sogar in doppelt nehmen würde. Ich würde sogar das letzte Drittel sowohl im Spielfeld als auch über die Spielzeit nehmen, weil ich nämlich so auch die letzten, Drittel wäre übertrieben, aber so die letzten 20 Minuten fand ich schon auch noch deutlich schwächer, weil also da wirkte man dann auch irgendwie dann platt von der Offensive den 10 Minuten vorher. Und
ja, kopflos hat Robert Klaus es genannt, wie sie die Schlussviertelstunde angegangen sind.
Ja, also wir sind auf jeden Fall beim Los.
Ja.
Torlos, kopflos. Planlos, kopflos.
Strukturlos passt zu diesem Podcast, finde ich auch.
Immer.
Wobei Struktur wurde gelobt auch vom Trainer. Also wir fangen mal von vorne an. Ist ja immer das Einfachste. Man wusste nicht so recht, was da für ein Gegner kommt mit Aue. Zwar alteingesessener Zweitligist inzwischen, aber
komplett neuer Trainer.
Ja, genau. Du hast dir ja mal wieder ein paar Fußballspiele von Aue anschauen.
Dass die dürfen. Dass die so defensiv standen.
Ja. Das hast du nicht vorhergesehen oder?
Nee, ich habe also war auch die ganze Kommentierung und auch so die Aussagen der Auer Spieler vorm Spiel waren ja eher so, ja, wir gehen jetzt auf früh attackieren und wir gehen auf hohes Pressing. Das war eigentlich also ganz, ganz selten mal. Dass sie wirklich mal früh angegangen sind, sondern sie haben tatsächlich sich darauf beschränkt, eigentlich dann auf die Konter zu gehen und die dann auch ganz hundsmiserabel ausgespielt.
Ja, der Club hat auch eher zurückhaltend begonnen, oder, Uli?
Fandest du? Also ich fand schon, dass so am Anfang so gewisse, ein bisschen beflügelt waren von den Zuschauern, hatte ich schon das Gefühl, ohne dass da jetzt die großen Chancen zunächst draus entstanden sind.
Ja.
Aber man hat schon das Bemühen gespürt, dass sie die Spielkontrolle übernehmen wollen und Aue unter Druck setzen, aber es dann halt auch nur in Ansätzen gelungen.
Ja, es sind nicht, also ich fand
zu so, bis zur 33. Minute eigentlich, wo eigentlich so die beste Chance des Spiels trotzdem Schuranov, der dann an Mendel scheitert. Mhm. Und bis dahin war es dann, aber blieb es dann auch bei dem Bemühen irgendwie.
Ja. Jetzt hast du mir widersprochen und mir recht gegeben.
Ja, eigentlich schon. Einem.
Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Erik Schuranov, die größte Chance des Spiels und später ausgewechselt. Überraschend für euch oder okay?
Nee, war okay, heute die Auswechslung, dachte ich, ja.
Ja, vielleicht mal so ein bisschen, nachdem Dennis Borkowski ja insgesamt so ein bisschen unglücklich agiert hat, hätte man vielleicht auch gedacht, dass vielleicht er zuerst rausgeht, aber so für die Struktur des Spiels ist es schon sinnvoller, wenn Scheffler und Schuranov positionsgetreu tauschen und Borkowski dann drin bleibt, weil ansonsten hättest du schon zwei drin, die jetzt nicht so mitspielen.
Wobei ich bei Borkowski ja mich mit der Bewertung ein bisschen schwer getan habe. Also Schuranov hatte diese eine Aktion, war aber ansonsten wenig eingebunden, hatte ich das Gefühl. Und Borkowski war ja schon Aktivposten. Also der hat ja wirklich etliche Abschlüsse, Szenen. Er hat es halt dann immer im Endeffekt nicht gut gemacht, aber er hatte zumindest Szenen. Das ist ja die Frage, wie bewertet man einen Stürmer? Er hat sich die Chancen ja zumindest erarbeitet, auch die eine oder andere gute Bewegung drin gehabt, dann hat es dann halt im Abschluss einfach nicht gut genug gemacht, war dann irgendwie immer die falsche Entscheidung getroffen oder zu überhastet oder dann wieder zu langsam. Aber er war präsent, fand ich. Also ich habe jetzt eine 4 gegeben, weil halt dann unterm Strich doch zu wenig rausgekommen ist und die eine oder andere Aktion eben schon sehr unglücklich war, aber ich fand ihn auffälliger als Schuranov.
Ja, fand ich auch. Ich fand es vor allem überraschend, dass er von Beginn an, wobei ich habe ja im Trainingslager mal in irgendeiner Runde mit dem Trainer und den anderen Journalisten gesagt, dass ich mir auch einen Sturm Schuranov-Borkowski zum Start vorstellen konnte. Da wurde ich sehr herzhaft ausgelacht. Aber ja, jetzt fand ich es doch überraschend. Du auch, Flo?
Aufgrund der Eindrücke halt oder aufgrund der Testspiele fand ich es dann doch überraschend, ja. Aber an sich passen die zwei ja dann doch durchaus auch zusammen. Also so ist es ja nicht.
Ja.
Also der eine hätte halt überlegt, ob irgendwie da gäbe es halt noch andere Optionen. Dann kannst du da mit Hack, mit Dovedan, mit theoretisch auch mit Scheffler oder mit Lohkämper. Da ist ja doch, das ist ja doch der Mannschaftsteil, wo man am ehesten durchtauschen kann. Aber wie gesagt, also die Kombination Borkowski, Schuranov, Lohkämper, Scheffler, das wäre so das andere Duo. Das kann ich mir dann jeweils schon ganz gut vorstellen. Und dann ist es eben so, dann lässt man halt mal die zwei spielen, auch so von den Bewegungen her. Das hat ja Borkowski auch, wie der Uli schon gesagt hat, wirklich gut gemacht. Also der war ja immer überall, war dann auch viel eingebunden und hat halt dann irgendwann hinten raus immer, aber das hatten alle Offensivspieler beim Club so, die allerletzte Aktion war halt dann immer Mist. Vorher war es viel gut, also das war dann tatsächlich auch so, dass ich sag, da kann man, weil die Spieler das ja auch dann im Gespräch danach so ein bisschen bestätigt haben, sie haben ja gesagt, wir sind weiter als letztes Jahr und ich finde auch, dass man eine Entwicklung schon sieht, also es ist schon gefestigter und auch die Abläufe sind gefestigter, aber du hast halt trotzdem noch, ja, diesen letzten Schritt, den sind sie halt nicht gegangen. Andererseits, wenn Schuranov das Ding macht, kann das Spiel auch 3-0 oder so ausgehen, weil dann Aue plötzlich spielen muss. Weil die waren schon sehr eingeschränkt in dem, was sie getan haben. Aber das haben sie sehr gut gemacht.
Ja. Also, wenn man über die Nürnberger Offensive spricht, dann ist es ja wirklich ein für Zweitliga-Verhältnis gefühlt qualitativ sehr hochwertiges Personal, das sich da versammelt. Du hast gesagt, da kann man auch sehr viel rumtauschen in der Offensive und hat so nicht den Eindruck, als würde man sich unbedingt verschlechtern. Warum hapert es dann trotzdem noch im Offensivspiel? Also gerade in diesem letzten Platzdrittel, Uli, Flo.
Ja, ich glaube, man darf trotzdem nicht vergessen, da waren zwei 19-Jährige heute im Angriff. Ne? Also das noch nicht alles dann so hundertprozentig funktioniert. Dass Schuranov noch nicht jede Chance jetzt eiskalt zerwertet, das glaube ich, kann man verschmerzen. Und ich fand dann auch, dass mit Robin Hack nochmal durchaus neuer Schwung kam. Also er hat dann nochmal ein paar so Einzelaktionen gehabt, auch mal ein paar Schussversuche. Auch jetzt nicht so, dass er dann den Lucky Punch schafft, aber war dann schon nochmal Schwung drin, auch durch Scheffler, der davon nochmal Präsenz gezeigt hat, in der einen Situation ein bisschen überhastet abschließt. Aber man hat schon gesehen, man kann da durchtauschen, da kommt dann auch nochmal was von der Bank.
Ja.
Dovedan kam ja auch noch. Dein Kumpel.
Gosch, oder wie man das sagt.
Ja, der liest ja meine Noten nicht, hat er behauptet, deswegen. Ja,
krass, was hat er denn bekommen? War zu spät.
Nix, ne? Nix, ja. War zu spät.
Ja, okay. Aber sonst gefühlter Zweier.
Aber ja, da ist schon Potenzial, um das abzuschließen, da ist schon wirklich, glaube ich, Potenzial, jetzt auf die ganze Saison gesehen, ist da schon Potenzial vorhanden. Ist ja eigentlich lustig, dass man sich vor der Saison jetzt eher um die Abwehr etwas Gedanken gemacht hat, ob denn das hinhaut, und die stand jetzt ja doch halbwegs solide, zu null gespielt, und jetzt ist eher gerade so der Sturm eine kleine Problemzone, zumindest nach dem Spiel, aber ich glaube wirklich, dass sich das im Verlauf der nächsten Wochen noch geben dürfte, zumal man auch mit einem Mats Möller-Deli heute zumindest eine Stunde lang gehabt hat, wo ich sage, das ist dann schon wirklich sehr beeindruckend, was er gespielt hat. Und irgendwann wird es auch Früchte tragen.
Glaubst du das auch, Flo? Und wie erklärst du dir das, dass es da in der prominent besetzten Offensive noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gibt, wie auch immer man es nennen will?
Ja, das lag, also ich denke, zum einen lag es schon so ein bisschen am Gegner, der halt damit mit das Zentrum mega dicht gemacht hat. Die haben ja teilweise mit drei Dreierketten eigentlich alles
komplett abgeriegelt. Ja, es war großartig. Ist sogar mir aufgefallen. Das fand ich sehr schön.
Also das ist ja so das eine. Und zum anderen, ich meine, Fußball ist halt dann doch immer noch sehr viel vom Zufall abhängig. Also manchmal sind es halt dann einfach Abläufe, wo man sagt, naja, es kann auch anders ausgehen. Und zum anderen ist es vielleicht auch einfach so noch ein bisschen, gerade hinten raus hatte ich schon das Gefühl, dass sie noch so ein bisschen von der Vorbereitung ein bisschen müde waren. Und halt auch von den 70 Minuten, wo du so dominant bist und immer einen Ball hast und eigentlich immer mitdenken musst und dann halt, also, und dann irgendwann waren sie halt fertig und dann ging nichts mehr. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass sie hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen, also gerade auch weil der Wechsel im Sturm war ja in der 60. und dann lief es 10 Minuten richtig gut und dann habe ich gedacht, naja, das setzt sich jetzt sofort und irgendwann fällt dann einer rein, aber da war dann doch irgendwann der Bruch da.
Ja. Einer hätte reinfallen können. Tim Handwerker hat eine Flanke in den Strafraum bekommen. Und da standen tatsächlich Robin Hack und Manuel Schäffler. Und Robin Hack nimmt Manuel Schäffler den Kopfball weg. Wir haben Tim Handwerker nach dem Spiel danach gefragt und er sagte dann auch, ja, wenn er Flanken in den Strafraum schlägt, dann sind die schon eher für Schäffler gedacht als für Hack. Aber das muss er dem Hack vielleicht nochmal erzählen. Ich glaube, das hätte die größte Chance des Spiels werden können, oder? Habe ich das vollkommen falsch gesehen?
Ja, sag mal auch, was wir im Stadion dann spontan gesagt haben, ne? Da schlägt der Handwerker einmal eine gute Flanke.
Wollte ich jetzt einfach nicht erwähnen. Aber okay. er war sehr freundlich, der
Handwerker. Jetzt breche ich eine Lanze für Tim Handwerker. Der hat nämlich, auch wenn er sagt, im Gespräch gesagt hat, es war keine Absicht, er hat nach der Halbzeit seine Flanken vor allem flach geschlagen.
Ja.
Und die kamen
dann weil er müde war. An.
aber die kamen an und da waren zwei, drei wirklich sehr brauchbare dabei. Dazu die Flanke auf die angesprochene Flanke, die dann eben, wo sie beide zum Kopfball gehen und sich behindern. Aber das fand ich gut. In der ersten Halbzeit fand ich es auch wieder. Da waren die typischen Tim Handwerker Flanken, die wir aus der letzten Saison kannten. Aber das war dann doch ein Schritt in die richtige Richtung. Also selbst wenn es nicht Absicht war, Ball flach halten, gut.
Ja, und er war auch ansonsten stets bemüht.
Ja, hat auch zwei, drei Szenen mit guter Antizipation gehabt, wo er so genau merkt, ich muss jetzt in den Ball reinspringen, damit der Angriff der Gegner nicht läuft. Also das war ganz gut, vielleicht halt dann doch so ein bisschen angeschubst durch die Kritik im Testspiel.
Ja, welche Note hat er bekommen, Uli?
Eine 4.
Boah.
Boah.
Das ist ja, zu, war halt zu dann schlecht, oder Flo?
Zu schlecht.
Ich habe noch keine Noten gemacht. Ich bin ja noch am Kämpfen mit meinem Format für diese Saison. Und von daher weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt Noten mache oder einfach nur ein ausführliches Wortgutachten.
Also ich habe das auch gewürdigt, dass er durchaus nach vorne da ein paar couragierte Antritte gehabt hat. Aber es kommt halt unterm Strich einfach nichts raus. Also auch, dann lässt er sich halt wieder irgendwie abbremsen oder ausbremsen und die Flanken, das sind ja wie gesagt in der ersten Halbzeit auch wieder so zwei, drei Flanken, wo er eigentlich freistehend dann den 3 Meter vor ihm stehenden Gegenspieler anschießt. Das ist halt auch Fakt. Also wie gesagt, ich fand auch, man konnte ihm das Bemühen nicht absprechen und vor allem nach der Halbzeit fand ich ihn dann auch schon noch etwas bemühter. Wie gesagt, ob diese flachen Flanken, die der Flo da ja zu Recht angesprochen hat, ob das alles immer so gewollt war, weiß ich nicht. Aber ja, ist noch Luft nach oben, wie auch auf der anderen Seite.
Ja,
der ja auch sehr fleißig mit angeschoben hat und da gut eingebunden war und auch schön kombiniert hat, aber auch da war es dann halt so, dass dann letztlich die entscheidende Flanke oder das entscheidende Zuspiel halt einfach nicht kommt.
Ja, gut, dann machen wir grundsätzlich die Defensive einfach nicht gefordert oder ganz okay?
Ganz okay.
Ja, ganz okay. Also ich fand nach meiner durchaus, ja,
ich kann mich an keine Hübner-Grätsche in diesen 90 Minuten.
Genau, ich wollte gerade Florian Hübner ansprechen, weil ich durchaus Kritik an ihm ja auch geäußert habe, oder nicht an ihm, sondern an der Verpflichtung, dass ich gesagt habe, ja, so einen verletzungsanfälligen, das ist ja
alten, Fakt. Also das war auch, ja, ich habe auch für einiges Aufsehen gesorgt, weil ich mal ironisch von in die Jahre gekommenen Innenverteidigern geschrieben habe, haben nicht alle verstanden, aber gut.
Ja, also und dementsprechend, also kann man ja dann durchaus auch zugeben, also wenn er fit bleibt und so spielt wie heute, dann ist es auf jeden Fall ein Zweitliga-Innenverteidiger auf hohem bis sehr hohem Niveau, weil ich fand nämlich, also was bei ihm sehr auffällig war, er hat sehr, sehr routiniert gespielt und er hat vor allem auch ich habe irgendwann mal getwittert, er hat so Mark Reiter-Vibes abgegeben, weil er eben in der Luft sehr präsent war. Also er hat ganz viel da abgefangen. Ich glaube, es waren zwei, drei Szenen, wo so die Ballverarbeitung nicht 100% gelungen war, aber an sich, das war sehr, sehr ordentlich und das hat, also das ist ja dann wieder das Alte mit Esker Sörensen, wenn er einen routinierten, guten neben sich hat, dann spielt er auch gut und
ja, ich glaube ja, ich habe, ich eigentlich ist Esker Sörensen ein mindestens Erstliga-Innenverteidiger, so von seinen körperlichen Anlagen und von seinem Spielverständnis her habe ich immer den Eindruck, aber ihm fehlt das ein bisschen, was Florian Hübner heute auch gezeigt hat, dieses Boss-Sein auf dem Platz. Das,
Man muss ja eins sagen, er hat jetzt auch die ganze Woche kaum trainiert. Also ich war überrascht, dass er spielt von Anfang an. Ich hatte in der Aufstellung mal eher auf Schindler getippt, weil es eigentlich schon so ist, dass Spieler, die die ganze Woche nicht im Mannschaftstraining sind, dann eigentlich selten am Sonntag wirklich spielen. Und er hat, glaube ich, am Freitag das erste Mal mittrainiert. Vorher gar nicht oder nur individuell. Insofern war es für mich schon überraschend, dass er jetzt von Anfang an spielt. Und dafür hat er das wirklich schon sehr solide gemacht. Also fand ich auch.
Ja.
Und außerdem hat Geisi alles weggegrätscht vor ihm. Er musste gar nicht grätschen.
Von dem waren alle begeistert. Ich bin das ja schon lange. Man kann sich alte Kadepp-Folgen anhören. Er hat auch einen saugefährlichen Freistoß geschossen, der aber leider...
Leider war der Hauer im Weg.
In dieser Mauer hängen geblieben, beziehungsweise von dieser Mauer abgefälscht wurde. Aber war auch von Johannes Geis ein gutes Spiel.
Oder? Ich fand auch, also sowohl nach hinten sehr aufmerksam, in der zweiten Halbzeit mal so zwei Szenen, wo er den Ball gerade noch klärt. Das hätte gefährlich werden können. Aber ich fand, dass er auch sehr, sehr reaktionsschnell nach vorne gespielt hat. Also einmal dieser Heber auf Borkowski nach dem Ballverlust von Aue, wo er sehr schnell reagiert hat. Also durchaus auch so belebendes Element nach vorne. Fand ich heute rundum ansprechend.
Gibt es da zufällig, es ist jetzt kurz nach dem Spiel, gibt es da Zahlen zum Querpass Johannes, wie ich ihn gern nenne?
Zum Querpass Johannes.
Ja.
Was kann ich dir sagen?
Jetzt fordern wir den Zänger mal noch ein bisschen hier.
Ja, die Zahlen, die ich normal verwende, sind ja tatsächlich noch nicht da.
Eben, das dachte ich mir. Ich habe meine Chance gewittert.
Naja, aber trotzdem. Fünf Schlüsselpässe.
Wenn du jetzt mit der Laufleistung kommst, das wäre großartig. Leider im Moment habe ich nur bei Kicker die Laufleistung. Und
ja. Nee. Nein. Fünf Schlüsselpässe, also quasi Pässe zu Abschlüssen, da zählt auch das Ding oder die Abschlüsse einleiten, auch das Ding auf Möller-Daly, der dann die Schuranov-Chance einleitet, das war ja auch er. Also die tiefen Pässe, die waren richtig gut von ihm. Also da dieses schnelle Umschalten, Reaktion überlegt. Ich habe ein bisschen ironisch gemeint, ja, es ist ja, also in den USA spricht man beim Spieler mit auslaufendem Vertrag immer vom Contract Year. Ja. Also, dass quasi im Jahr, wo der Vertrag verlängert werden könnte, spielen sie besonders gut. Jetzt bei den Fußballern kommt ja dann noch der ablösefreie Wechsel dazu, wo man sich besonders empfehlen kann. Aber es war schon auffällig, wie, dass er auch defensiv echt sehr gut mitgearbeitet hat. Also das kann man nur sagen, ja, also sehr, sehr ordentliche Leistung. Gut. Uli, was hast du gegeben?
2,5.
Oha, das ist fast schon ein Einser. Was ist los, Uli?
Bei einem 0-0
ist es am Anfang der Saison bin ich immer noch sehr milde gestimmt.
Ja. Ich bleib.
Es gibt sich noch.
Ja. Wer hat die beste Note bekommen?
Geis und Möller Daily. Ich habe eine 2,5 gegeben, wobei Möller Daily fand ich also stundenlang richtig stark, dann hat er schon spürbar abgebaut.
Aber auch auf einer anderen
Position dann. Ja, aber er hat ja wirklich am Anfang hat er keinen Ball verloren, außer vielleicht durch einen Foul dann schon schöne Bewegungen drin gehabt, immer wieder die Mitspieler in Szene gesetzt. Fand ich schon sehr, sehr ansehnlich, was er da geboten hat.
Ein neuer Lieblingsspieler von Uli Dickmeier.
Ich sehe den gern.
Wer hat die schlechteste Note?
4,5. Muss ich überlegen. Ja, Schuranov habe ich eine 4,5 gegeben. Einfach, um ihn auch nochmal abzuheben von Borkowski, den ich dann eben doch präsenter fand, aber der halt auch nur eine 4 hat. Mhm. Und Fabian Nürnberg habe ich auch eine 4,5 gegeben. Das war, fand ich, derjenige, der in dieser Raute heute ein bisschen abgefallen ist. Nicht nur wegen diesem Ballverlust, diesem völlig unnötigen, wo er in drei Leute reintrippelt und dann da vorm eigenen Tor den Ball verliert. Ist nichts passiert, kann aber blöd ausgehen. Aber ich fand ihn auch sonst sehr, sehr unauffällig und nicht so richtig Zugriff aufs Spiel bekommen.
Gibt es einen versteckten Starflow, den die Zahlen als diesen ausweisen in diesem Spiel, der aber vielleicht mir nicht aufgefallen ist? Oder
ja, versteckt. Also, wir haben halt schon über alle gesprochen. Also ja, ne? kann man niemanden mehr verstecken.
Das ist halt, wenn uns heute jemand Nebensächlichkeiten vorwirft, dann weiß ich aber auch nicht mehr.
So lange haben wir schon lange nicht mehr über Fußball gesprochen, oder?
Ja, weil vielleicht wir vorher uns jetzt oft in der Vorbereitung getroffen haben und da einfach wenig Fußball war, außer popligen Testspielen. Deshalb.
Ja. Und Europameisterschaften,
wenn man ja, genau.
Dann auch noch auf Twitter beschimpft wird, dass man Almut Schuld vergessen hat.
Ja, echt?
Ja, ich habe einfach kein Studio-Gedöns geguckt, ich gebe es zu.
Ja, stimmt.
Interessiert mich einfach nicht so sehr. Also ich habe mal auf Magenta probiert, Jan Henkel anzugucken mit der Taktik, das war ganz, ganz okay, aber sonst ist bei mir meistens der Fernseher schnell aus.
Hat er das damals mit Matthias Sammer immer bei Eurosport?
Ich glaube schon.
Ja, ne? Ja, naja, egal. Was wollte ich denn noch anmerken? Ach ja, der Kollege von der deutschen Presseagentur, ich glaube Klaus Bergmann heißt er.
Klaus Bergmann,
ja. Sitzt ja im Stadion jetzt manchmal vor uns und der hat heute einen interessanten Gedanken formuliert, wegen dieser jetzt erlaubten 5 Wechsel, dass die für so eine Mannschaft wie Aue eher schlecht sind und für eine Mannschaft wie den ersten FC Nürnberg eher gut, weil Nürnberg auch mit dem 5. Wechsel nochmal irgendeinen super Angreifer bringen kann und Aue.
Dovidan.
Ja, genau. Und was aber der 4. Wechsel war diesmal, glaube ich.
Oder, ja. Nee, das Thailand war Duman. Der vierte war Thailand Duman.
Ja, genau. Ja, genau. Das waren gar keine 5, oder?
Nee, es waren keine 5.
Ja. Aber würdet ihr diese Theorie teilen, dass das ein bisschen eine Ungerechtigkeit ist, dass, sagen wir mal, sich reicher fühlende Vereine oder reicher seiende Vereine dadurch einen kleinen Vorteil haben, weil sie halt auch in der Schlussphase nochmal richtig Power reinbringen, während die kleineren Vereine bloß noch den 6. Innenverteidiger einwechseln können? Fand ich, da hatte ich mir vorher noch nie gedacht.
Da hat er den Robert Klaus aus der Spieltagspressekonferenz quasi zitiert.
Ah, okay.
Weiß nicht, ob du da einfach schon ausgeschaltet hattest.
An der habe ich zwar teilgenommen, aber hat er auch gesagt, tatsächlich.
Ja, aber hat er auch gesagt, dass es... Entschuldigung, ja.
Nimm, mach du. Uli, mach euch du.
Dass er auch, es verleitet manchmal zu einem gewissen Aktionismus, dass man dann meint, man wechselt jetzt nochmal und wechselt nochmal, obwohl es vielleicht ohne Wechsel besser weitergelaufen wäre. Okay. Also ich glaube, das kann man so und so hindrehen.
Also kein Vorteil?
Tendenziell würde ich schon sagen, dass wenn du die berühmte tiefere Bank hast, du natürlich dann auch noch anders wechseln kannst. Und das glaube ich schon, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Level Nürnberg-Aue, aber wenn du in die Bundesliga, also in die erste Liga guckst, dann, also Bayern einfach, wenn man 5-mal wechseln kann, dann können die einfach andere Leute bringen als Augsburg oder Mainz. Und klar, ich weiß nicht, ob das Verhältnis dann in der zweiten Liga so ähnlich ist, aber generell ist es schon eher ein Vorteil für die Teams, die mehr individuelle Klasse haben, weil sie dann halt einfach nochmal jemanden bringen können und nochmal jemanden. Also
ja.
Man hätte ja heute auch noch Lowcamper bringen können, oder?
Man wünscht sich für diesen Podcast 5 Wechselmöglichkeiten, dann wäre ich immer so ab der Minute 13 ungefähr draußen und irgendjemand, der es wirklich kann, würde hier weitermachen. Aber hier leider keine Wechselmöglichkeiten im Podcast.
Wie früher, ganz früher.
Ja, Fußball. Genau. Bis zur Erschöpfung muss hier jeder irgendwie weitermachen.
Das hätte es früher schon geben sollen, diese 5 Auswechselspieler, dann hätte ich vielleicht auch ab und zu mal mitspielen dürfen.
Und interessanterweise, ich war ja letzte Woche bei der U21, im Bereich des BFV darfst du immer 5-mal wechseln, aber sogar innerhalb von 5 Fenstern. Also du hast theoretisch 10 Wechselfenster.
Was?
Wie? Ja. Also das ist ja in der Bundesliga oder im Bereich der DFL ist es ja so, diese 5 Wechsel müssen in 3 Wechselfenstern passieren. Also du kannst nicht 5 Einzelwechsel machen, aha, sondern wenn du 5-mal wechseln willst, dann musst du halt 2-2-1 machen oder 3-1-1 oder sowas.
Ja.
Und beim BFV, also beim Bayerischen Fußballverband, ist es
so, ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht verstehen werde, aber erklär es trotzdem.
Dass du 5 Einzelwechsel machen kannst. Also du kannst quasi in der 60., 65., 70., 75. und 80. Minute jeweils eine Person einwechseln.
Ja.
Und das ist, also der Spielfluss wird da mehr unterbrochen, weil Robert Klaus ja in der Spieltagspressekonferenz gemeint hat, er ist froh, dass es nur 3 Fenster sind, weil ansonsten der Spielfluss ständig unterbrochen würde.
Okay, jetzt ja.
Und das ist jetzt, also
er hat dann trotzdem aber heute in der 90. oder in der Nachspielzeit nochmal gewechselt, was ich dann auch wieder, wo ich mir dann auch denke, naja, ob Tyler und Duman jetzt in den 4 Minuten so viel nochmal bringt, dass es diese Unterbrechung des Spielflusses rechtfertigt.
Ich weiß nicht, ob dann nicht irgendwie Nils Rosso bei solchen Wechseln flucht, weil er sagt, jetzt muss ich da eine Prämie auszahlen, weil er auf dem Platz steht. Das weiß ich nicht.
Ja, das könnte auch sein. Aber das fand ich auch etwas komisch. Aber
was, ja, aber es ist vielleicht doch auch so ein bisschen so ein Fingerzeig, dass der von den Ganzen noch reinkommt und die anderen nicht.
Ja. Uli Dickmeier schnauft laut, weil er immer größeren Hunger bekommt und wir
geht noch.
Du hast letzte Woche hier groß angekündigt, ein Quiz zu gewinnen.
Mhm.
Und du hast es natürlich gewonnen.
Ja, nicht nur ich allein, mit meinen beiden Mitstreitern natürlich.
Ja. Souverän oder?
Ein Punkt am Ende, aber erstes Mal, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also, hat gereicht.
Würdest du mal oder kannst du dich noch an einige Fragen erinnern? Mich würde mal die komplizierteste interessieren.
Die komplizierteste. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, also wir waren jetzt nicht durchgängig souverän. Wir haben zum Beispiel Blind Guardian und Megadeth nicht erkannt bei Hörbeispielen, was sehr unverzeihlich ist.
Mhm. Okay.
Kann man wissen.
Ja.
Also zum Beispiel eine Frage weiß ich noch, welche Hardcore-Band kommt nicht aus New York, sondern aus Boston?
Aha.
Agnostic Front, Sick of It All, Gangrene oder Cro-Max?
Ich würde nicht
sowas, mal sowas schüttelt kennen. Man aber aus dem Ärmel dann, ne?
Also ich würde sagen,
Basiswissen.
Ich würde sagen, Sick of It All.
Falsch.
Mist, ist aber auch die einzige, die ich kenne. Nee, was war noch dabei?
Also Gangrene ist richtig, die sind aus Boston.
Okay. Deshalb kennt die auch keiner.
Oh ja.
Schreibt die sich wie Grüne Gang oder wie das Gangrene, diese Verkäsung von irgendwas?
Nee, die schreiben sich auseinander. Gangrene.
Ah. Ja gut, in Boston ist natürlich.
Könnte mit Boston grün. Irisch angehaucht, ne? Genau. Hätte man auch ein wenig logisch, durch logisches Denken drauf kommen
können. Und wusstet ihr das? Oder?
Ja, das wusste ich ja.
Was gab es als Preis?
Was gab's als Preis? Da gibt's einen Jackpot. Wir hatten dann, glaube ich, so 65 Euro oder so in dem Dreh haben wir gewonnen, zu dritt.
Jeder oder?
Nee, das haben wir dann schön aufgeteilt. Ja. Gemeinsam. Schön. Mussten dann aber noch ein Lied singen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätten wir vielleicht doch nicht gewonnen.
Ja, wobei ich ja durch meine Informanten die
stimmt, du hattest ja Spione.
zugetragen bekommen habe, dass ihr dieses Lied hättet gar nicht singen müssen, sondern einem Gag des Moderators zum Opfer gefallen seid. Aber ihr müsst schön gesungen haben. Einen deutschen Schlager, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, er gehört zu mir, Marianne Rosenberg. Ja. Also uns wurde mitgeteilt, dass das die Gewinner bei diesem Quiz immer so machen müssen, dass die dann noch Karaoke singen müssen. Mhm. Und wir waren halt so gutgläubig und haben es dann auch gemacht. Aber
ihr wart so betrunken und habt es halt auch gemacht wahrscheinlich.
Nein.
Nein.
Aber war schön, doch. War Das ist ja was, wo ich wirklich Ahnung habe im Gegensatz zu Fußball. Mhm. Insofern soll ich das vielleicht öfter machen.
Ja, das ist. Dabei haben wir zwei das Fußballquiz doch auch schon gewonnen.
Das stimmt, ja.
Was war da die schwierigste Frage bei einem gemeinsamen Sieg?
Oh, das ist schon lange her.
Naja, bitte. Ah, das ist die Stelle mit dem langen Schweigen, wo ich das Rauschen rausfilter. Ja, okay, ja, egal. Dann machen wir weiter mit meiner langen Liste, die ich hier mir aufgeschrieben habe, aber inzwischen nicht mehr lesen kann. Wir haben Quiz abgearbeitet, Cordon Bleu, Biergarten, Newsletter steht hier noch. Genau, das hat für einige Begeisterung gesorgt, weil ich ja im letzten Podcast der vergangenen Saison erstmals den Newsletter erwähnt habe und ungefähr 3 Tage später wurde mir dann von der dafür zuständigen Frau begeistert geschrieben, dass jetzt plötzlich ganz viele Anmeldungen für diesen Newsletter kommen. Und ja, also wer uns noch mehr lesen will, der kann einen Newsletter von KADEP abonnieren auf nordbayern.de. Das ist hiermit gesagt. Und dann habe ich mir noch Sparkasse und Bratwurst aufgeschrieben. Und da müssen wir jetzt irgendwie einigermaßen elegant durchkommen. Im Stadion kann man sich die Bratwurst, wenn ich das alles richtig verstanden habe, jetzt auch bargeldlos bezahlen. Ist das richtig? Und die Sparkasse, ja, Sparkasse hat damit auch etwas zu tun, also unser Sponsor, weshalb wir jetzt nicht drüber schimpfen dürfen. Vor ungefähr 1,5 Jahren hätte ich noch den Weltuntergang herbeigeredet, wenn im Max-Morlock-Stadion das bargeldlose Zahlen eingeführt worden wäre. Jetzt nach oder inmitten einer solchen Pandemie finde ich es dann doch, ist okay, oder? Man kann auch im Stadion mit der Karte zahlen, zumal man im Max-Morlock-Stadion, glaube ich, auch parallel noch bargeldmäßig bezahlen kann. Also wenn man.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte noch meinen Kumpel Andi, schöne Grüße.
Ja, Grüße.
Fragen, wie es denn jetzt war mit bargeldlosen Zahlen, weil der war nämlich ganz normal im Stadion, aber das habe ich noch nicht geschafft. Ich habe bisher nur über Robin Hack geschimpft.
Ja.
Aber das macht er immer, das ist nichts Neues.
Es ist das ist erstaunlich. Es wird über Robin Hack geschimpft. Uni hat ihn jetzt eher gelobt. Ich fand ihn auch.
Ja, gelobt ist zu viel.
Aber du hast ihn nicht geschimpft. Und ich fand auch,
dass er
sehr engagiert in die
Politik kam. Aber okay, viele Abschlüsse. Aber
ja, ich fand
auf Twitter, darf halt Schäffler das Ding nicht wegnehmen.
Ja, genau. Auf Twitter gab es auch schon einige, die bemängelt haben, dass das doch mal wieder gar keine Leistung gewesen wäre. Und dass er nach Schlusspfiff direkt in der Kabine verschwunden ist. Das habe ich allerdings nicht mitbekommen.
Vielleicht also will der bargeldlose Bratwurst.
Genau, um den Bogen zu spannen, das wollte ich eben noch erfahren, weil er nämlich vorher so ein bisschen die Angst geäußert hat, dass die Kasse dann gleichzeitig Bargeld und bargeldlos ist und dann hat man ja als jemand, der bargeldlos zahlen will, eigentlich gar keinen Vorteil davon, weil die Hansal vor einem ja doch immer noch die Centstücke rauskramen.
Das stimmt.
Geht doch nicht schneller.
Ich wäre einer dieser Hansal, der noch die Centstücke rausdingst. Aber ich, ja. Wie gesagt, bargeldlos zahlen in Pandemiezeiten. Vielleicht gar nicht so dumm, die Idee.
Naja. Insgesamt keine dumme Idee, aber ich weiß schon, da gibt es auch andere Standpunkte.
Wir
gerade in Deutschland.
Ja, wo hatte ich das denn kürzlich? Naja, egal. Auch irgendjemand, der mich gefragt hat, ob ich jetzt komplett überwacht werden will, wenn ich alles nur bargeldlos bezahle. Ich habe vergessen.
Ja, hat er wahrscheinlich auf Facebook gefragt. Nee, du bist nicht auf Facebook.
Nee, bin ich nicht. Es war tatsächlich im realen Leben und ein Mensch, den ich kenne. Aber wie so oft kann ich mich an die näheren Umstände nicht erinnern. Ja,
gegen wen haben wir heute gespielt?
Nur Erzgebirge Aue genannt. Ja. Wismut. Ah, ja, wie fassen wir dieses Spiel denn zusammen? Auch da gibt's im Internet die einen, die sagen, ja, guter Beginn. Die anderen sagen genau der gleiche Schmarrn wie letztes Jahr. Unter anderem Uli Dickmeier habe ich das heute auf der Pressetribüne sagen gehört, noch vor Abpfiff. Ja, und dann gibt's den Auer Trainer, Der sagt in der Pressekonferenz, wir haben gegen einen absoluten Favoriten in der Liga gespielt, wir mussten leiden. Und dann der beste Satz, den ihn Fadi Keblawi souffliert hat. Ich bin überzeugt, Nürnberg wird auf den ersten, oder wahrscheinlich muss es besser heißen, Nürnberg wird auf einem der ersten drei Plätze landen am Ende der Saison. Da fand ich mal eine Ansage. Also ich bin...
Robert Klaus hat sich sehr bedankt dafür.
Ja, ja. Ich bin beim Auer Trainer, dessen Namen ich mich nicht auszusprechen traue.
Spielewski,
was eine große Ignoranz meinerseits bedeutet. Aber vor allem, wenn man ihn in der Schreibweise der deutschen Presseagentur hier gerade, wie ich es tue, lese, dann wird's nochmal schwieriger.
Spiel. Ja, die transkribieren das aus dem belarussischen Medium.
Genau. Ja.
Wobei auf dem offiziellen Spielbogen steht auch Spielewski, ne?
Ja. Mhm. Aber das ist halt die Transkription aus dem belarussischen. Ich habe auch gelernt, es heißt es ist ein Belarusse, aber das Land heißt Belarus und irgendwie kommt dieses zweite S dann doch noch wieder rein, also bei Russisch, obwohl es eigentlich ja eben genau deshalb Belarus heißt, damit man nicht mehr weiß, Russland sagt. Aber da kommt dann im Deutschen wieder bei Belarusse kommt es dann doch wieder mit Doppel-S.
Wo hast du das denn gelernt?
Im Duden. Ich habe extra nachgeguckt.
Okay. Im Duden.
Ja. Ja, gut. Das ich musste ja für meine Vorschau musste ich ja den Belarussen
an sich,
also studieren. Den Shiplewski beschreiben und
Herr
dementsprechend
Shiplewski.
Den Herrn Shiplewski.
Spielewski, ja. Super, habe ich doch noch Namensverwirrung gestiftet.
Gefällt mir. Genau, und dementsprechend, ja, also auf jeden Fall, ja, die Transkription ist dann eben so, wie sie ist. Das ist aus dem Kyrillischen, wenn man ja immer manchmal ein bisschen komisch, da haben wir ja, theoretisch ist, glaube ich, auch bei Schuranov wäre die deutsche Transkription auch mit SCH. Und mit W hinten. Aber
Schuranov, ich bin gerade am Überlegen, wie ich ihn eigentlich schreibe, aber...
Ja, ich glaube, da ist einfach der offizielle Name mit SH und V.
Okay.
Und deshalb macht man es nicht, aber früher wäre das ein, so wie halt früher auch es einen König Karl gab und inzwischen würden wir auch Charles sagen. Manche Transkriptionen sind halt inzwischen nicht mehr so.
Warum
reden wir wirklich über
Nebensächlichkeit? Warum würden wir inzwischen Charles sagen und nicht...
Naja, wenn Königin Elisabeth jetzt stürbe, dann würden wir wahrscheinlich von König Charles sprechen und bis ins 19., vielleicht sogar Anfang des 20. Jahrhunderts hätten wir in den Nachrichtenmeldungen von König Karl gesprochen. Also das Beispiel ist der König Eduard, den man noch lesen kann, wenn man alte Quellen studiert, aber an sich natürlich würde man Edward sagen.
War das der Stotternde? Nee. Wer war denn der Stotter? Egal. Das ist vielleicht wirklich mal egal.
Ist wirklich mal egal. Ich bin von Ilya noch gebeten worden, Marian zuliebe ein Handwerker-Statement, was seine Fernschüsse angeht, abzugeben. Also da gab es eine Zuschrift von einem Hörer. Ich habe also dann tatsächlich mal die Daten bemüht. Er hat in seiner Profikarriere 3 Fernschusstore bei knapp 80 Versuchen.
Eins beim Hamburger SV damals.
Genau. Und eins
zu Regensburg, oder?
Gegen Jan Regensburg, genau.
Ja. Stimmt. Jetzt müssen wir noch wissen, wo das dritte gefallen ist.
Das dritte?
Ja. Haben wir nicht von 3 gesprochen? Oder?
Wir haben von 3 gesprochen. Jetzt muss ich nur selber...
Ah, okay.
Das kriege ich raus, aber so gut vorbereitet bin ich nicht.
Das freut mich. Und ich dachte, ich habe jetzt wieder innerhalb von Sekunden vergessen, dass es 2 statt 3 waren.
Nein.
Es ist aber auch wirklich sehr heiß hier oben unter dem Dach.
Das war für Köln 2 in der Regionalliga.
Gegen
Dortmund 2.
Ah, okay. Und spielte damals bei Dortmund? Nee, okay. Gut. Die Einordnung dieses Spiels haben wir jetzt tatsächlich sehr lange... Nicht.
Wir haben uns drum gedrückt, ne?
Ja.
Also ja, weil es mir auch echt schwer fällt. Also es ist genauso, ich finde, man kann da tatsächlich alle Positionen vertreten. Man kann natürlich genauso sagen, das war zu wenig, weil Aue an sich einfach wahrscheinlich zumindest momentan im Kader noch ein relativ schwacher Zweitligist ist. Andererseits kann man sagen, ja, es war ja schon viel gut. Es hat ja nur so ein bisschen am Ende noch, also halt der letzte Pass gefehlt. Also ich finde, man kann für alles Argumente finden. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Wiesel-Antwort, wenn man sich so ein bisschen rauswieselt, aber ja. Wäre tatsächlich meine Antwort.
Uli?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir das auch schon, ja, weil es halt Aue ist und weil man wusste von den Problemen, die sie gerade haben mit dem neuen Trainer, wäre mir jetzt ein Heimsieg zum Auftakt auch sehr gelegen gekommen. Aber es ist jetzt einfach, wie hat es der Trainer gesagt in der Pressekonferenz, man muss ja nicht nach dem ersten Spieltag das Saisonziel erreicht haben, sondern nach dem 34. Ich glaube, jetzt sind sie 9. in der Tabelle, sie wollen Platz 5 und 8 wollen sie werden.
Saisonziel also, verpasst.
Das wäre doch auf einem guten
gleich
Weg.
Gleich sagen. Saisonziel verpasst,
9. Werden wir jetzt, hat ja Robert Klaus so prognostiziert, dass das, nachdem Dieter Hecking Platz 5 bis 8 ausgegeben hat, dass wenn sie einmal nicht dastehen, dass dann die Überschrift lautet, ja. Saisonziel verpasst. Aber der Uli hat eine bessere Überschrift gefunden, nämlich Torlos glücklich. Also, tolle Überschrift.
Jetzt habe ich eine geniale Überleitung übrigens. Ja. Oder wolltest du noch irgendwas?
ich bin hier für Überleitungen zu haben. Ich weiß bloß nicht, wohin du überleiten willst.
Ja, pass auf, der stotternde König war Georg der Sechste, George der Sechste. Mhm. Und das ist eine ideale Überlagung zum Gerch.
Weil?
Weil Georg und Gerch.
Gott, ich habe mir jetzt gedacht, was hat das jetzt mit Dieter Trunk zu tun? Okay, ja stimmt, dann mache ich den mal. Und ich bleibe beim bei der Saisonprognose Aufstieg.
Aufstieg.
Ich habe den Gerch übrigens nicht erraten, der mir hier zugeschickt worden ist, aber
den vom letzten Mal.
Ja. Wenn auch
lang gedauert.
Also. Ja, ich habe eine Nacht drüber schlafen müssen, aber dann ist es
eine Nacht gegoogelt.
Genau, nee, tatsächlich den Ehrgeiz habe ich bei diesem Wettbewerb. Und jetzt der Gerch, der mir natürlich mal wieder zugeschickt wurde von Paul. Von dem ich nicht weiß, ob ich seinen Nachnamen auch verraten darf. Deshalb nenne ich mal lieber nur den Vornamen. Und wenn er mir bis nächste Woche schreibt, dass er auch cool damit ist, seinen Nachnamen hier verbraten zu sehen, dann tun wir das auch. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die sich dafür schämen, dass sie Kadepp hören. Nicht zu Unrecht. Also, der Gerch. Ein langer Gerch, aber ich versuche ihn einigermaßen cool fort. Und ihr könnt mir, ihr beide zumindest, könnt mir dessen schreiben. Ich befürchte, ihr wisst ihn sofort.
Und alle anderen Hörer, die deine Handynummer haben,
genau,
WhatsApp, werden ihn hören. Genau.
Also, dass den meisten Clubfans Gerchs Name ein Begriff ist, liegt weniger an seinen Leistungen für den FCN, als daran, dass er sich diesen Nachnamen mit seiner Verwandtschaft teilt. Gerch selbst durchlief die Jugendmannschaften am Pfalzner Weiher und mit 16 Jahren war er im Kreis der Profimannschaft angekommen, wo auch sein 4 Jahre älterer Bruder unter Vertrag stand. Dieser war in der vorherigen Saison noch Spieler von Borussia Dortmund, kam aber nicht in der Bundesliga zum Einsatz. Nun also spielten beide gemeinsam an der Norris, um es ihrem Vater gleich zu tun und für den FCN in der Bundesliga aufzulaufen. In dieser Saison sollte das aber keinem der beiden gelingen. Beide Brüder entschieden sich, ihr Glück andernorts zu suchen und wechselten gemeinsam in die zweite Liga der Schweiz. Nach nur einem Jahr aber kehrten beide zurück nach Deutschland. Diesmal trennten sich ihre Wege. Gerchs Bruder wechselte zum 1. FC Köln und für Gerch ging es zurück zum Club, wo er für die zweite Mannschaft in der damals noch drittklassigen Bayernliga auflief. Gerchs Bruder sollte auch auf seiner dritten Bundesliga-Station keinen Einsatz in der Bundesliga vergönnt sein. Jetzt habe ich eine WhatsApp von Wolfgang Lars bekommen, die nicht.
Der hat's erraten.
Er sucht jemanden, der eine Kolumne am Dienstag schreiben kann. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Gerch dagegen schaffte es in die Profimannschaft des Ruhmreichen, der eine wilde Saison mit insgesamt 4 Trainern durchmachte. Eine ganz normale Saison ist das eigentlich. Und so kam er zu seinem Profi-Debüt in einem Spiel, das auch heute noch das Zeug hat, im Kicker Sonderheft Erwähnung zu finden im Hinspiel gegen den VfB Stuttgart wurde er in der 65. Minute für einen Clubspieler eingewechselt, der später als Co-Trainer mit dem FCN den DFB-Pokal holen sollte. Gerchs Debüt stand dennoch unter keinem guten Stern. Der VfB führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3-0 und als Gerch zur Einwechslung bereitstand, kassierte der FCN eine rote Karte. Als Gerch das Spielfeld betrat, wurde der fällige Elfmeter verwandelt und aus dem Rückstand entwickelte sich eine historische 0-7 Niederlage. Am Ende der Saison stieg der FCN absolut chancenlos mit 26 Niederlagen ab. Es gingen alle 17 Auswärtsspiele verloren. Die Saison kenne ich aber. Gerch hatte an dieser verkorksten Saison aber keinen großen Anteil. Das 0-7 blieb sein einziges Bundesligaspiel. Er ging nach seinem Bundesliga-Debüt zurück in die zweite Mannschaft, wo er die folgenden Jahre erneut in der Bayernliga aktiv war. Heute ist es wirklich lang. Sein Bruder war währenddessen nach Belgien gewechselt, wo er sich in der ersten Liga zum Stammspieler entwickelte und sogar einen kurzen Abstecher auf die internationale Bühne machte. Könnt ihr mir noch folgen?
Ja, ich überlege.
Er bestritt drei Spiele in der Gruppe, also wir sprechen jetzt vom Bruder. Er bestritt drei Spiele in der Gruppenphase des Intertoto Cup. Hier durfte sich dann auch Gerchs Bruder endlich mit einer Bundesligamannschaft messen. Viel besser als bei Gerch ging das aber auch nicht aus. Das Hinspiel gegen Werder Bremen ging 5-1 verloren. Gerch schaffte währenddessen nicht mehr den Sprung zurück zu den Profis des FCNs. Auf dem absteigenden Ast, jetzt habe ich noch eine E-Mail bekommen, das sind aber auch Ablenkungen hier, seiner Fußballkarriere, teilte er sich in der zweiten Mannschaft des Clubs die Kabine mit dem auf dem aufsteigenden Ast sitzenden Talenten Öchler und Störzenhofecker. Die Karriere von Gerch beim FCN war vorbei, als er gerade das Alter verließ, in dem er noch als Talent durchgehen kann. Dennoch ist sein Name vielen Fans bis heute ein Begriff. Das liegt weniger an ihm oder seinem Bruder und mehr an ihrem Vater, der über 300 Spiele für den FCN bestritt, zweimal deutscher Meister wurde und nachdem ein Block im Max-Morlock-Stadion benannt ist. Hier ist der Block auch angegeben, dass... Ah, da kommt der Dickmeier schon ins Eck. Gerch kehrte dem FCN den Rücken, um sein Glück beim durch Lizenzentzug und Zwangsabstieg drittklassigen TSV 1860 München zu suchen. Erneut in der Bayernliga am Ball traf er auf seinen älteren Bruder als Gegenspieler. Beide Spiele entschied Gerch mit den Löwen für sich. Zum Karriereende ging es zurück nach Mittelfranken, wo er, so wie es schon sein Vater getan hatte, seine Karriere beim SV Unterreichenbach ausklingen ließ. Huh. Ah, beide richtig. Also beide zumindest den gleichen Namen mir geschrieben. Gut,
aber den Vornamen weiß ich leider
nicht.
Ich weiß den Vornamen des Vaters, wüsste ich.
Ja, den weiß ich auch.
Aber den.
Das war sehr schön, weil ihr das beide gleichzeitig noch dazu geschrieben habt. Keine Ahnung welcher. Und, ja, okay. Schauen wir mal, ob es richtig ist. Nächste Woche lösen wir das auf. Gut, jetzt muss ich ja Bier trinken. Deshalb.
Verdientermaßen.
Finde ich auch. 8:30. Außerdem kommt meine Familie jetzt bald nach Hause und dann muss ich hier verschwunden sein und mich irgendwo im Viertel verstecken. Also, vielen Dank. Haben wir irgendwas vergessen?
Ich war unter der Woche in Gostenhof im Wolfsgarten und habe das Theaterstück des Jugendclubs des Gostenhof-Theaters angeschaut. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Also den kann ich nur empfehlen. Die spielen das nochmal im November im Hubertussaal. Wer gutes Jugendtheater sehen will, der soll das tun. Große Empfehlung meinerseits, war sehr, sehr interessant, war auch durchaus politisch anspruchsvoll und kritisch und ja, und gesungen haben sie am Ende auch, das war noch das Schwächste.
Okay, grundsätzlich kann man auch den Wolfsgarten in Gostenhof immer empfehlen, eine sehr schöne Initiative von netten Menschen, die da in Pichnitznähe versuchen, ja, eine schöne Kunst und sonstige Location aufzubauen und am Leben zu halten. Also schaut da mal vorbei, falls da irgendwas angemeldet ist.
Uli? Dann sage ich jetzt auch noch, dass ich gestern in der Luisenburg war und mit meinen Kindern Pinocchio angeschaut habe und das war auch schön.
Okay. Luisenburg fand ich auch immer als Kind großartig. Da lief dann halt immer auch Winnetou und sowas. Also diese Karl-May-Dinge. Ja. Und seid ihr auf dem Rückweg an Trockau vorbeigefahren oder ist das nicht so?
Doch, ist schon so. Ja, so, doch, ne? Das liegt ja alles am Weg.
Aber kein Cordon Bleu gegessen in Trockau?
Nein, aber im Gasthaus am Oschenberg in Bayreuth Schweinelänchen mit Pfefferrahmsoße war auch sehr lecker.
Okay, gut. Was gibt's heute noch bei dir, nachdem du jetzt wirklich Hunger hast?
Sonntagabend ist meine so Tiefkühlpizzatag. Traurig, aber
war. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit der Clubwoche oder mit der Woche im normalen Leben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Freue ich mich ein bisschen drauf. Mit etwas mehr Nebensächlichkeiten als heute. Das war mir zu konkret.
Und etwas weniger Paderborn.
Ja, genau. Schön, bis dahin. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Olli. Tschüss.
Schönen Abend. Servus. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.